Also dieser unbändige Wunsch zu sagen, das kann doch nicht sein, dass nur ich profitiere davon. Ich möchte, dass das in die Welt kommt.
Wie unterschiedlich diese Wege sind, aber es schon auch Muster gibt innerhalb dieser Wege in diesem Beruf.
Das ist natürlich auch total überzeugend, wenn ich weiß, als Teilnehmende, der redet da nicht über eine Theorie, sondern der hat selber in diesem Morast gesteckt.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Wie wird man eigentlich Trainerin oder Trainer? Jürgen, das ist heute die Frage, der wir nachgehen.
Ja, musst du dich fragen, wie konnte das passieren? Ich frage mich das schon den ersten Teil meines Lebens.
Ja, sehr gut. Mache ich morgens manchmal auch. Wie konnte das eigentlich passieren?
Es ist deswegen schon eine spannende Frage und die wird auch tatsächlich immer wieder gestellt, auch uns, weil es ja kein geschützter Beruf ist. Es ist ja so ähnlich wie Coaches auch. Also jeder Mensch kann sich eine Visitenkarte machen oder eine Website bauen, da steht drauf Trainer für irgendwas. Und die Frage ist, wie entwickelt sich das und wie kommt man da hin? Und den Antworten auf diese Frage wollen wir uns in diesem Podcast zuwenden. Erzähl mal, Sabine, wie war denn das bei dir? Vielleicht ist das ja der Weg, wie man Trainerin wird.
Das ist natürlich the one and only way. Ja, das ist vollkommen klar. Bei mir war das ein absolut ungeplanter Weg. In meiner Family gab es keinen derartigen Beruf. Ich habe damals mich noch sehr orientiert, bin ja schon in der D-Mark-Zeit noch aufgewachsen und mache schon ein paar Tage Job. Also das ist schon ein bisschen her. Und zur damaligen Zeit war Weiterbildung nicht irgendwas, wovon ich jemals wirklich bewusst gehört hätte. Und ich habe ja dann meine Bankausbildung gemacht, was natürlich auch the one and only way ist.
Und Königin der Kaufleute.
Yes, und habe in dieser Zeit das erste Mal überhaupt entdeckt, dass es nicht nur die Ausbildungsabteilung gab, sondern auch eine Weiterbildungsabteilung. Und in der Zeit, wo ich dann bei der Bank geguckt habe, welche Jobs es dort gibt und als Springerin tätig gewesen bin, war ich eine Zeit lang in dieser Aus- und Weiterbildungsabteilung. Und mich hat schlichtweg die Stimmung da begeistert. Es war inhaltlich für mich irgendwie nicht ganz klar, was die machen, aber es hatte so ein bisschen was mit Lehren, Schule irgendwie zu tun. Das kam mir bekannt vor. Und die waren gut drauf. Und das schien mir ein bisschen kreativ und ein bisschen sehr mit Menschen zu tun. Und beides hat mich interessiert. Und so bin ich da reingestolpert. Aber ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich weiß noch, dass ich in einem Training als Teilnehmerin gesessen habe, in dem Wissen, in einem Monat fange ich bei denen an. Und ganz sicher war, dass ich mir jetzt auf diesem Teilnehmerstuhl genau vorstellen konnte, wie das sein würde, wenn ich da vorne bin. Als ich dann das erste Mal da vorne war, gemerkt habe, einen Scheiß konnte ich.
Du warst aber trotzdem offenbar in einem besseren Institut als ich während meiner Lehre, weil bei uns gab es tatsächlich nicht ein einziges Kommunikationstrainings für die Auszubildenden innerhalb von 3 Jahren. Das war Anfang der 80er Jahre. Also es war definitiv noch nicht verbreitet, aber wir wollen vielleicht damit einsteigen, erstmal die Enttäuschung zu verkünden. Es gibt tatsächlich nicht den einen Weg, also so wie du das erlebt hast und wie du das, das zu dir kam.
Ich meine, du bist ja auch Bankkaufmann. Also das ist schon the one and only way, oder?
Das wollte ich doch nicht sagen, Sabine.
Doch, ich verrate das Edge.
Aber es ist tatsächlich derselbe Spruch wahrscheinlich, den wir beide gehört haben. Mein Vater hat gesagt, lern erst mal was Vernünftiges.
Yes.
Und dann habe ich das 2 Jahre gemacht und danach war ich nie wieder angestellt. Aber das hat andere Gründe und die sollen ein andermal erzählt werden. Aber erstmal zu diesem, der eine Weg ist tatsächlich nicht existent. Was sich verändert hat seit den 80er Jahren ist definitiv, dass es Studiengänge wie Erwachsenenpädagogik gibt, dass People and Development ganz neue, auch organisationspsychologische Bereiche sind, die an Fakultäten gelehrt werden. Das auf jeden Fall, aber damit wird man leider auch noch nicht Trainer. Weil dass da viel um Konzeptionen, um Programme, um menschliches Lernen, um Entwicklung geht und die Konzeption dieser Dinge, aber der oder diejenige, die mit einer Gruppe von Menschen zusammen an Lernzielen arbeitet, ist sowohl keine, wie gesagt, geschützte Berufsbezeichnung, noch in irgendeiner Form vorzeichnenbar, zeichnenbar, so heißt das, glaube ich. Was also wir malbar. Hier auf jeden Fall, also so malbar, was wir hier auf jeden Fall zeigen wollen, ist, wie unterschiedlich diese Wege sind, aber es schon auch Muster gibt innerhalb dieser Wege in diesem Beruf, weil wir nicht nur Menschen begleiten, die das gerade anfangen zu lernen oder diesen Schritt gehen wollen für sich, sondern und deswegen mit vielen sprechen, sondern auch, weil wir viele etablierte Trainerinnen und Trainer kennen und gerne deren Geschichten hören. Und dann bilden sich so ein paar Muster raus. Und Sabine, vielleicht darf ich mit einem anfangen, was ich sehr, sehr auffällig finde. Es gibt manchmal Menschen, die so zornig sind in Bezug auf einen Umstand in dieser Welt, dass sie aus diesem Zorn heraus nach Wegen suchen, die diesen Umstand in irgendeiner Form mildern oder verbessern können. Und und wenn dieser Umstand irgendetwas mit menschlichem Lernen zu tun hat, wird es interessant in Bezug auf die Laufbahn als Trainerin oder Trainer. Ich will ein Beispiel nennen, das ist Michael Krugman. Ist in Deutschland nicht so bekannt, in den USA sehr bekannt für seine Insomnia Solution Trainings. Das sind Trainings, in denen man lernt, gegen Schlaflosigkeit anzukämpfen oder andersrum gesagt, schlafen lernen. Ganz tolles Seminar übrigens, wo man die meiste Zeit schläft.
Und großartig.
Ja, Michael war selbst schlaflos und hat deswegen angefangen, nach Methoden zu suchen, wie schaffe ich das, außer mit viel Alkohol, schneller einzuschlafen. Und morgens auch gesund und mit wenig Kopf aufzuwachen. Und sein Buch, The Insomnia Solution, kam zu einer Zeit, wo es noch wenig Literatur dazu gab. Und seitdem macht er weltweit Trainings zu diesem Thema. Er hat sich dann die Methodik angeeignet und andere Dinge angeeignet. Aber das ist ein sehr häufiger Weg, ob das Schlaflosigkeit ist oder Konflikte beispielsweise. Ich finde, die besten Konflikttrainerinnen, die ich kennengelernt habe als Teilnehmender, waren diejenigen, wo ich zugehört habe und dann irgendwann auch erfahren habe, die kommen selbst aus hochkonfliktären Umfeldern und eben nicht aus einem Heiti-Teiti-Harmoniehaushalt oder sonst irgendwas, sondern haben viele Dinge am eigenen Leibe erlebt und nach Wegen gesucht, wie das besser gehen kann. Allen voran der ganz große Marshall B. Rosenberg, der mit seiner gewaltfreien Kommunikation wirklich einen Unterschied gemacht hat in dieser Welt.
Und das, was du sagst, gerade Schlaflosigkeit, kann ich persönlich ja total nachvollziehen. Auch wie, was das bedeutet für Lebensqualität, welche Einschränkungen das birgt und auch diese Hilflosigkeit, da nicht rauszukommen. Und das ist, glaube ich, eine große Triebfeder. Du hast es Zorn genannt. Ich sehe auch den Begriff, der ist unschön, Leid, aber dieses tatsächlich selber in dem Morast gesteckt zu haben und weil der Morast etwas war, was ich nicht aushalten wollte und nicht einfach schlucken wollte, das ist nun mal so, mich da rausgearbeitet zu haben und dann zu sagen, warte mal, dieses sich da rausarbeiten können, das möchte ich weitergeben, da möchte ich auch andere von profitieren. Das erlebe ich ganz oft bei Menschen, die zum Beispiel Burnout-Thematiken hinter sich haben und für sich wirklich sagen, ich habe vielleicht auch eine super Unterstützung finden können und möchte das auch anderen ermöglichen, aus so einer blöden Situation rauszukommen. Und das ist natürlich auch total überzeugend, wenn ich weiß als Teilnehmende, alles klar, der redet da nicht über eine Theorie, sondern der hat selber in diesem Morast gesteckt.
Wir beide haben kürzlich einen Mann kennengelernt, der jetzt nicht nur Krebsopfern hilft, sondern den Angehörigen von Krebsopfern dabei hilft, mit dieser Belastung und mit dieser Misere klarzukommen. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich ein Spiel spielen, Sabine, du und ich. Der eine wirft immer den Zorn in den Raum und der andere sagt dann, wer die Antwort darauf findet gerade oder eine entwickelt. Aber es sind oft so Sachen, wie jemand arbeitet in einem Umfeld, in dem keine Wertschätzung fließt, keine Resonanz passiert, kein Feedback gegeben wird und alle so vor sich hin arbeiten. Der hat irgendwann so die Nase voll davon, er sagt so, ich fange jetzt an, Menschen dabei zu helfen, einander zu sagen, was sie aneinander wahrnehmen. Und daraus entstehen dann großartige Trainings, zumal eins von vier Feldern schon mitgebracht wird. Vier Felder, die aus deiner und meiner Sicht dazu beitragen, dass das gute Trainerinnen werden. Das ist das Feld der Glaubwürdigkeit. Das ist denen ein persönliches Anliegen, dass das in die Welt kommt, dass Menschen das lernen, dass das hilfreich ist, wenn man das kann, was sie vermitteln. Und es ist deswegen eine gute Voraussetzung, Trainerin oder Trainer zu werden. Allerdings ist man damit noch keine Trainerin. Man kann damit genauso Autor sein oder Gesprächspartner. Sondern es müssen jetzt schon noch ein paar andere Dinge dazukommen.
Ich möchte noch einen anderen Aspekt davon aufgreifen, wenn ich mich selber mit diesem Thema auseinandersetze, weil ich betroffen war oder bin, dann führt das ja in der Regel auch dazu, dass ich tierisch Bock habe, dazu Recherche zu betreiben, dass ich mich verliere in solchen Momenten, wo ich durchs Netz surfe, Bücher bestelle en masse und dann auch wirklich lese, nicht nur für die Verschönerung der Buchwand hinter mir, dass ich mit anderen drüber rede, dass ich vielleicht sogar selbst als Teilnehmerin mich reinsetze in bestimmte Themenfelder, weil ich sage, ich möchte dazu alles finden, was irgend geht, um das zu verändern. Mhm. Und daraus dann, also das ist der eine Teil davon, ne? Dieses, ich habe Lust darauf. Und was es dann noch wahrscheinlicher macht, dass es total hilfreich sein könnte, das auch anderen zu vermitteln, ist diese Idee, dass ich merke, dass mich das auch bereichert, erfreut, erfüllt, ich kann das gar nicht mit so einem Wort ausdrücken, weil das so viel Gefühl ist, das wirklich anderen zu ermöglichen. Also dieser unbändige Wunsch zu sagen, das kann doch nicht sein, dass nur ich profitiere davon. Ich möchte, dass das in die Welt kommt, dass andere genau die gleichen Chancen haben, an der Stelle wirklich Einfluss zu nehmen auf das, wie es ihnen geht und wie sie mit den Rahmenbedingungen, die nun mal da sind, aktiv umgehen.
Ich hätte noch ein überhöhtes Wort dafür, was jetzt bei den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich komisch ankommt. Aber es ist tatsächlich so eine Art von Sendungsbewusstsein, eine Achtung, das aber nicht dazu führen darf, dass man dann so missioniert und lauter Leute belehrt, die keine Belehrung haben wollten in dem Feld. Aber so ein bisschen was davon ist schon bei den zumindest richtig erfolgreichen und guten Trainerinnen sichtbar. Also es, dass sie das nicht nur aufsagen, was sie da vermitteln, oder in irgendeiner Form distanziert betrachten, sondern die sind inmitten. Das ist eine Form von, manchmal Embodiment genannt wird. Also es ist, die sind das, was sie da vermitteln. Mhm. Und das ist deswegen eine gute Voraussetzung, Trainerin zu werden. Was jetzt noch dazu kommen muss, sind drei Dinge. Ich fange mal mit der banalsten an. Das ist eine Zielgruppe. Also irgendjemand muss das noch betreffen, außer dich selbst. Und das wäre auch gut, also wenn du davon leben willst, dass das eine einigermaßen solvente Zielgruppe ist oder die Zielgruppe, die nicht solvent ist, hat Mentoren, die solvent genug sind, um das zu bezahlen. Mhm. Vorausgesetzt, du willst davon leben, aber man kann das ja auch pro bono trainieren. Ja. Und wenn jetzt die Glaubwürdigkeit und die Zielgruppe zusammenkommt, jetzt kommt der Teil, wo das Lernen losgeht, weil nicht jeder Mensch hat beispielsweise Didaktik oder Pädagogik gelernt im Studium oder sonst irgendwo. Sondern jetzt kommt dazu, jetzt braucht es auch eine Methodik, die es irgendwie leichter macht, das an Inhalten zu erfassen, leichter und vor allem schneller, als ohne diese Methodik. Und das ist ein oft unterschätzter Teil, also da sind Leute, die haben Anliegen, die buchen sich dann Seminarraum irgendwo und setzen sich da rein und erzählen eigentlich nur über das, was ihr Anliegen ist. Und hören vielleicht auch noch zu, das wäre dann schon ein Methodenwechsel, immerhin. Aber das reicht nicht, damit Menschen das auch tun, was mit der Veränderung in ihrem Leben verbunden ist. Und da hilft dann Methodik und ob das dann in der Trainerausbildung gelernt wird oder durch die Begleitung von Menschen, die trainieren und das Austauschen darüber, welche Methodik kann hier passen, ist jetzt erstmal egal. Trainerausbildungen sind natürlich sehr gründlich darin, diese Methoden auch zu vermitteln oder die Vorgehensweisen zu vermitteln, zu den Lernzielen zu kommen. Aber der Weg ist jetzt schon wieder unterschiedlich. Aber es sind schon mal die drei Punkte, die zusammenkommen können. Glaubwürdigkeit, Zielgruppe und Methodik.
Die und bevor dann, du zum vierten kommst, gerade dieses Thema Methodik für mich ist auch, weil du das erwähnt hast mit dem Vorlesungen, ne, was ja so eine Alternative wäre. Ich setze mich jetzt hin und jetzt erzähle ich euch als Schlaftrainerin, wie ihr das machen müsst, dass ihr schlaft. Punkt.
Ja, da schläft man dann aber auch garantiert ein. Das ist eigentlich eine gute Methode.
Jetzt, wo du sagst.
Den braucht man nur dann abends eben auch zu Hause, vielleicht als Audioaufnahme.
Genau. Wollte ich sagen, da gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Der Punkt ist, dass ich dann außer Acht lasse, was ich selber gebraucht habe, um dahin zu kommen. Also dieses immer wieder den Weg zurückzugehen und mir die Frage zu stellen, was waren denn meine Schritte? Und selbst wenn ich vielleicht über das eine oder andere Bescheid wusste beim Schlafen, Beispiel, alles, was ich abends möglichst vermeiden sollte, lange nicht Bildschirm geguckt haben, vielleicht nochmal rausgehen, mich bewegt haben, all diese Dinge. Wenn ich das kognitiv alles weiß und ausprobiert habe und dann trotzdem nicht schlafe, dann ist es cool, wenn ich genau das erlebt habe. Und wenn ich mir klar mache, wenn ich das jetzt vermittle, dann braucht es zum Beispiel einen Umgang mit solchen Frustmomenten für die Menschen, damit sie dranbleiben und nicht sofort diesen gelernten, angeblich gelernten Teil über Bord schmeißen, weil sie sagen, bringt doch eh nichts. Sondern ich muss dann auch wissen, wie Menschen lernen, wie sie sich entwickeln, was sie brauchen, um über Hürden zu kommen, wie sie mit eben Misserfolgsmomenten umgehen, ohne gleich alles über Bord zu schmeißen und. Also dieses erstens die Fähigkeit, immer wieder zurückzugehen und zu sagen, was habe ich gebraucht? Gerade wenn man dann vielleicht selber schon recht weit ist, sage ich mal. Und das Zweite, mir zu sagen, was oder mich immer wieder schlau machen zu wollen oder auch Lust drauf zu haben, was brauchen eigentlich Menschen, um echte Veränderungen im Doing ihres Alltäglichen wirklich umzusetzen, weil wir alle den Schweinehund kennen, alle das Thema Gewohnheit kennen, alles Themen, mit denen wir uns auch nochmal separat beschäftigen können. Dieses, ne, was hindert mich denn daran, langfristig gesehen dann wirklich was anders zu machen?
Klingt nach einer Menge Psychologie.
Ja.
Und jetzt könnte man wieder sagen, ja, ein Psychologiestudium würde vielleicht auch helfen, Organisationspsychologie, Arbeitspsychologie, Motivationspsychologie, Lernpsychologie, Persönlichkeitsentwicklung, all diese Dinge. Mhm. Aber dann ist man auch noch nicht Trainerin. Mhm. Aber das sind definitiv alles Fachbereiche, die sehr, sehr hilfreich sind, weil es ja letztendlich um Menschen geht.
Und klug geschwätzt. Moderation, Prozessbegleitung, Facilitation, Organisationsberatung, Training on the Job, Agile Coaching, Team Coaching. All diese Begriffe ranken sich so in der Welt umher, in der auch der Begriff Training auftaucht. Oh weh, jetzt hatten wir dir eigentlich eine schöne, saubere Trennung dieser Begrifflichkeiten aufbereiten wollen. Und in unserer Recherche haben wir uns mal wieder unter so vielen verschiedenen Definitionen gefunden, wie auch wir sie schon immer mal gehört haben. Deswegen ist das hier keine klare, begriffliche Trennung. Was wir dir aber anbieten, ist eine Unterscheidung in ganz grundlegende Bereiche. Eine Grundunterscheidung zwischen Training und Coaching ist für uns immer die, beim Training begleitest du Menschen zu einem vorher mit dem Auftraggebenden abgesprochenen und festgelegten Ziel. Das heißt, du bist tatsächlich lehrend unterwegs, gezielt in Richtung einer bestimmten Performance, die Menschen, die bei dir teilnehmen, hinterher zeigen sollen. Coaching ist ergebnisoffen. Das heißt, du begleitest deinen Klienten in seinem eigenen Prozess und ja, ihr habt einen Zielrahmen, dennoch ist der Prozessausgang, das Ergebnis, im Vorhinein nicht festlegbar. Ähnlich ist diese Unterscheidung zum Thema Training und Moderation. In der Moderation gibt die Gruppe das Ziel vor und du als Moderatorin und Moderator begleitest sie zu ihrem eigenen Ziel. Beim Training ist das Ziel für euch alle vorgegeben. Da haben wir so eine Dreieckskonstellation. Ein Auftraggebender beauftragt dich im Training, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und beauftragt auch die Teilnehmenden, die er entsendet als Unternehmung beispielsweise, dasselbe Ziel anzustreben. Moderation und Facilitation. Facilitation ist ein Begriff, der in diesem Feld gerade sehr im Kommen ist. Der Unterschied, der dort beschrieben wird, ist, Facilitation weiß, dass die Lösung im System bereits vorhanden ist. Moderation hat manchmal den Anspruch, da eher auch noch mehr Unterstützung hineinzugeben. Wie grenzt sich das wiederum von der Organisationsentwicklung ab? Diese findest du eher in einem beratenden Kontext. Das heißt, wir haben also die groben Themen Training, Coaching und Beratung als Unterteilung. Und in diesem Fall ist es die Beratung oder die Begleitung und Beratung in einer Transformation. Das Ganze ist langfristig ausgelegt und es gibt wesentlich festere Prozesse, die gemeinsam aufgesetzt werden. Und innerhalb dieser Organisationsentwicklung kann es zum Beispiel Maßnahmen für Trainings und Maßnahmen für Coachings geben. Training on the job, ein Begriff, der nicht mehr so häufig zu hören ist, beschreibt das Mitlaufen am Arbeitsplatz der jeweils Teilnehmenden, häufig als interne Maßnahme eine sehr, sehr sinnvolle und hilfreiche Vorgehensweise. Auch hier gibt es ein Ziel, was zu erreichen ist, was beide Beteiligten, also der Trainer on the job und derjenige, der trainiert wird, von dem Auftraggebenden mit ans Herz gelegt bekamen. In der New Work Welt gibt es noch das Agile Coaching und das hat zum Ziel, dass Unternehmen oder Teams, Abteilungen oder einzelne Personen dabei unterstützt werden, den Weg in genau diese agile Arbeitsweise zu finden. Am besten ist es natürlich, wenn du mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die diese Begriffe nutzen, einfach klärst, was ihr jeweils darunter versteht. Und trotzdem hoffen wir, dass dir diese Einordnung ein bisschen mehr eigenes Bild vermittelt hat. Das war Klug geschwätzt.
Bevor wir aber da noch mal genauer hingucken, was hast denn du so, Sabine, für Anlässe gehört von Trainerinnen und Trainern, warum sie diesen Beruf ergriffen haben? Jetzt mal unabhängig davon, ob selbstständig oder angestellt, gibt ja beides. Was sind das für Anlässe? Weil ich höre manchmal auch so ganz triviale Dinge.
Also eine Sache, die mir sofort in den Kopf schießt, sind Menschen, die gesagt bekommen haben, ich glaube, du könntest das gut.
Das stimmt.
Das finde ich total schön, weil es ja auch da so Grundhaltungen gibt. Man muss extrovertiert sein, man muss ein Rampensau-Gen in sich tragen, damit es ein Beruf wie Trainerin und Trainer tatsächlich für einen selbst geeignet ist. Meines Erachtens nach, Achtung, Bullshit.
Absolut.
Ich kenne so unglaublich großartige, introvertierte Persönlichkeiten, die hervorragende Trainerinnen und Trainer sind und Dinge bewegen, die einfach fantastisch sind. Und manchmal brauchen aber vor allem die, aber nicht nur diejenigen, so einen Schubser, jemanden anderen, der eine Fähigkeit sieht, die sie selber an sich möglicherweise nicht wahrnehmen, vielleicht auch sich überhöht finden würden, zu sagen, Gott, wie kann ich es wagen?
Warum soll ich denen das beibringen?
Ah, ich glaube jetzt, ich könnte anderen was beibringen. Oh mein Gott. Das finde ich zum Beispiel sehr schönen Schubs und Anlass. Und dann haben sie aber gleichzeitig etwas, was sie in sich tragen, diesen Wunsch, tatsächlich mit Menschen was zu machen, was deren Leben, ich sag's jetzt mal sehr, sehr, ja, pathetisch fast schon, ne, was deren Leben verbessert. So.
Das wäre ein komischer Ansatz, wenn man sagt, ich bin Trainer geworden, weil ich möchte, dass andere Menschen schlechter leben durch mein Zutun.
Ja, das frage ich übrigens ganz oft bei Führungskräftetrainings. Als erstes, wer von euch hatte schon mal eine Führungskraft, die eher für Demotivation gesorgt hat? Dann melden sich einige und dann frage ich mal, wer von euch glaubt, dass die morgens aufgestanden sind als Führungskräfte und gedacht haben, geil, heute demotiviere ich meine Leute. Und das ist ja genau diese Diskrepanz, die wir manchmal selber haben. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nochmal so ein Antrieb, wirklich zu sagen, hey, ich will Leben anderer verbessern. So.
Ja, ich glaube, dass das damit reinspielt. Ich frage deswegen, weil manchmal, also wir haben wirklich von bis alles, also vieles schon gehört. Ich habe Leute gehört, die haben sich selbstständig gemacht als Trainerin, weil sie gehört haben, dass man unglaublich viel Geld verdient, weil sie haben die Tagessätze gesehen und haben dann gedacht, na, wenn ich jeden Tag im Jahr so viel Geld verdiene, dann ist das ja unglaublich viel. Und dabei gibt es diese uralte Faustregel, 10 Tage im Monat, 10 Monate im Jahr, dann bleibst du gesund. Das sind dann 100 Tage und das ist vollkommen fein. Es ist trotzdem noch viel Geld.
Die du wirklich trainieren solltest, meinst du, ne?
Ja, ist eine Motivation. Und ich kenne wirklich ganz, ganz banale Beispiele in manchen Teilen dieser Trainerwelt, wo Leute sagen, ja, ich habe den Trainer wegfahren sehen mit einem roten Porsche und ich wollte auch immer einen roten Porsche fahren. Das sind eher triviale Gründe.
Trivial wäre so eine Sicht. Wir beide teilen das halt nicht, weil wir der Überzeugung sind, dass die Hauptmotivation in der monetären Seite zu sehen, ist natürlich immer eine Wertefrage, aber dass die nicht unbedingt zu dem führt, was wir als Trainings betrachten, die wir förderungswürdig finden und feiern wollen. Ne? Ja. Ja, weil ich fand das interessant, es hat sich tatsächlich mal jemand in der Forschung mit sogenannten Nebenwirkungen von Coachings beschäftigt. Bei Trainings habe ich das noch nicht gefunden. Aber Nebenwirkungen, die ich auch immer mal wieder höre von Teilnehmenden, die mal Menschen waren, die eben nicht aus diesem, hey, ich möchte was Positives für andere bewegen, trainiert haben, sondern vielleicht auch dadurch eine Art und Weise gewählt haben, die eher zu einer Minderung von Selbstwertgefühl bei den Teilnehmenden geführt haben, was ich mit das Übelste finde, was passieren kann in so einem Training.
Du meinst, dass die Statusfrage im Mittelpunkt stand, weil natürlich steht dann da vorne jemand, der ganz klein bisschen mehr weiß als die Teilnehmerinnen auf dem Gebiet, das gelehrt wird und man sich dadurch gut fühlt? Oder meinst du das richtig, das Runtermachen?
Beides, also das kann die Folge davon sein. Ne? Es ist, glaube ich, aus diesem Gefühl heraus, ich weiß etwas mehr als ihr, ist eine Einladung innerlich da, das auch raushängen zu lassen und weniger diesen Blick zu haben, wie großartig, was du schon alles mitbringst und wie schön, wenn du jetzt nochmal hinguckst, an der Stelle das noch zu ergänzen oder ne, dir das noch mit dazu zu holen. Und das führt, glaube ich, tendenziell zu der Gefahr, jemanden durch Feedback, durch bestimmte Übungen, in denen ich ihn eher vorführe oder sie, tatsächlich zu Erlebnissen zu, in Anführungsstrichen, verhelfen, die dann dazu führen, dass ich rausgehe und denke, okay, ich bin eine Nulpe, ich kann das nicht, das ist ja, also Gott, wie peinlich war das denn? Ja. Und möglicherweise bin ich dann noch mit Menschen zusammen in diesem internen Training gewesen, die ich später wieder treffen werde und habe immer zu im Kopf, na super, die haben diesen blamablen Moment miterlebt und der heftet jetzt irgendwie an mir. Und wenn ich in diesem Meeting mal sagen möchte, dass diese und jene Sache aus meiner Sicht anders ist, dann grinsen die mich an und ich denke sofort, ach scheiße, die denken jetzt wieder an dieses gnadenlos verkackte Rollenspiel, was ich damals gemacht habe. Und da kriege ich hier sowieso keinen Fuß mehr auf den Boden.
Das ist eine sehr niedere Absicht, um Trainerin zu werden. Das alles, was so mit Status und Eitelkeit zu tun hat. Und trotzdem ist was dran, weil wo kriegt man so direkt Feedback als im Training? Und dann werden diese Abschlussrunden gemacht im Training. Wenn es ein tolles Training war, klar, wird dann da ganz Tolles gesagt. Und es hat mir viel gebracht und alles. Und das hört man natürlich gern. Aber wenn das die Hauptmotivation ist, ich weiß nicht, dann bin ich bei dir. Das hat sehr kurze Beine, glaube ich. Es gibt andere Motivationen, die auch nachvollziehbar sind. Da gibt es Menschen, die sagen zum Beispiel, ich lerne selber wahnsinnig gerne. Und offen gesagt, trainieren ist Lernen, das bezahlt wird, weil man oft für neue Themen oder für Entwicklungen in der Welt tatsächlich Bücher lesen muss. Und wenn man das gerne tut, ist das tatsächlich so. Wo kann man sich mit so gutem Gewissen bergeweise Bücher bestellen und das sogar steuerlich absetzen, weil man weiß, das wird jedes Buch wird helfen für die Trainings, die ich mache. Das war also zumindest bei mir, ich glaube, das merkt man, bei mir eine große Motivation zu Beginn.
Echt jetzt?
Das führt allerdings auch zu Exzessen, nämlich wurden mir irgendwelche Themen genannt, die ich noch nie gemacht habe. Ja, mache ich. Und dann, ja, es ist aber schon in 2 Wochen.
Gut. Okay.
Aber dann galt der alte Trainergrundsatz, du musst deinen Teilnehmern immer nur einen Tag voraus haben.
Weißt du, was mir dabei auffällt? Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie dein Weg, also ich kenne ihn natürlich, aber ich glaube, für die Hörer und Hörerinnen ist das interessant, wie du überhaupt dazu gekommen bist, mit mir hier zu sitzen.
Ich weiß nicht, der ist wiederum so banal, zumindest von seinem Ursprung her. Mein Vater ist Kommunikationstrainer gewesen und zu einem relativ frühen Stadium.
Der gute Sohn macht natürlich, was der Papa gemacht hat.
Und wenn der Papa sagt, du machst eine Banklehre, es kam noch mal so ein Moment, erstmal machst du eine Banklehre, weil da hast du was Vernünftiges. Und ich habe danach auch noch Betriebswirtschaft studiert. Und ich habe mit 16 mein erstes Rhetoriktraining gemacht, also Training, irgendwie, wie ich so dachte, so debattieren wir hier halt ein bisschen und schwingen Reden. Aber da ich von ihm vor allem erlebt habe, auch als ich dann das erste Mal bei ihm mitgegangen bin, dass Lernen ganz anders sein kann als das, was wir in der Schule erleben, hatte ich plötzlich Bock auf Lernen. Also die Art und Weise, wie das da mit Rollenspiel, mit Kamera und das hat mega Spaß gemacht. Und gleichzeitig war es aber immer für mich so selbstverständlich. Ich dachte, alle Menschen beschäftigen sich mit Kommunikation und setzen sich damit auseinander. Und dann, wie gesagt, habe ich die Banklehre gemacht und sah, es ist alles ganz anders. Und ich gehörte da auch irgendwie nicht hin. Habe dann sehr an mir selbst gezweifelt, weil ich dachte, wenn das die Arbeitswelt ist, dann bin ich offenbar nicht dafür gemacht und muss mir irgendwas anderes kreieren. Dann habe ich den nächsten Fehler gemacht, habe in Betriebswirtschaft studiert. Und dann kam aber meine Rettung, weil ich habe während des Betriebswirtschaftsstudiums 3-4 verschiedene Firmen gehabt und unter anderem eine Werbeagentur und dachte so, ich werde irgendwas finden, was ich selbstständig machen kann. Und dann kam aber Professor Dieter Gebert, einer der ersten Organisationspsychologen in Deutschland mit einem Lehrstuhl innerhalb der Betriebswirtschaft. Davor war dieses Thema Psychologie in Organisationen gar nicht so en vogue. Und der war ein großartiger Mensch und hat mir nahegebracht, dass es in jedem Unternehmen um Menschen geht. Und plötzlich hatte der Beruf, den ich vorher so als Brot und Butter, sehr bequem war das, das so nebenbei zu machen, hatte plötzlich eine Bedeutung. Der hatte plötzlich einen Sinn. Und das ab dem Zeitpunkt, das war so 1988, würde ich sagen, ab dem Zeitpunkt war ich dann entschieden, ich will diesen Beruf machen. Das ist eigentlich ein Wunder. Ich bin meinem Vater dankbar immer noch dafür, dass er den eingebracht hat in diese Familie und in diese Welt. Da gibt es noch mehr Kommunikationstrainer. Und meine Frau ist Coach und irgendwie werde ich das wahrscheinlich deswegen bis ans Ende meiner Tage tun. Und das muss ich jetzt noch sagen, weil ich es in diesem Podcast noch nicht gesagt habe.
Ja, bitte, aber, ich habe drauf gewartet.
Aber es gibt tatsächlich bei uns in der Familie einen Ehrentod und der heißt im Seminar versterben. Das hat noch niemand geschafft und das soll auch nicht passieren. Aber das ist eine sehr, sehr starke Herzblutgeschichte.
Also da sind ganz viele Sachen, an denen ich gerade noch mal hängen geblieben bin, auch wenn ich das von dir ja grundlegend weiß. Fand ich gerade spannend, dass du gesagt hast, ja, da waren da so diese Rollenspiele und die Videoaufnahmen, das hat total viel Spaß gemacht. Könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da noch einhakt und denkt, Spaß gemacht, what? Das hängt natürlich wieder wahnsinnig damit zusammen, mit welcher Haltung und welcher Art und welcher Kultur und welchen Miteinander das in so einem Training passiert und wie cool, das relativ früh auch genauso positiv erlebt zu haben, wo ich echt von Glück sagen kann, dass das bei mir auch so war, als ich da in der internen Abteilung dann angefangen habe zu trainieren, in die ich da gestolpert bin in der Bank noch. Und zweiter Punkt, an dem ich noch so ein bisschen hängen geblieben bin, dieses Thema Selbstständigkeit, was natürlich auch immer die Frage ist, mache ich das in einer angestellten Form, mache ich das nebenberuflich, was ja auch eine super Option ist, ne? Ich brauche ja nicht, oder es ist ja, geht ja nicht hier darum zu sagen, du musst es zum Hauptberuf machen, um Gottes Willen, sondern es kann auch eine tolle zweites Standbein, zweite Beschäftigung sein, wo ich sage, ab und zu gehe ich dem nach. Andere wiederum machen es eben in einer Position innerhalb des Unternehmens, entweder auf einer fachlichen Schiene, da haben wir ja auch einige kennengelernt, die vermitteln eben nicht nur, wie bestimmte Maschinen für die Kunden auch sinnvoll genutzt sind, sondern auch den Spaß daran, die zu verkaufen. Und wieder andere sagen, entweder irgendwann oder wie du von Anfang an, ich mache das auf einer selbstständigen Basis. Und nicht jeder, auch da wieder, ne, nicht der eine Weg, nicht jeder muss da vorher schon 5 Werbeagenturen gegründet haben und mit dem ich verkaufe schon als, wie unser Kollege, junger Spund irgendwie in Amerika in Großform eingekaufte Dinge innerhalb von Deutschland gewinnbringend weiter und habe sozusagen die Selbstständigkeit irgendwie im Blut. Sondern so wie bei mir, ich war da sehr zögerlich, gehe ich in die Selbstständigkeit oder nicht? Und habe das tatsächlich damals mit Netz und doppeltem Boden aus der Angestellten-Trainerrolle heraus machen können, weil ich mein erstes Kind bekommen hatte und wusste, ich habe halt eine Rückkommen-Garantie im Zweifel, wenn das jetzt in der Selbstständigkeit nichts wird, und bin mit Kolleginnen zusammen eingestiegen in deren Unternehmen, zunächst einmal wirklich in dieser sprichwörtlichen Freiberuflichkeit im Sinne von, ich habe nicht akquiriert, sondern habe Aufträge übernommen, die bei denen eben angelaufen waren und wo die gesagt haben, das kannst du, das trauen wir dir zu. Und da gibt's auch wieder so viele Wege, also auch in diese Selbstständigkeit hineinzukommen, so wie es ähnlich viele Wege gibt, ins Trainertum reinzukommen.
Das ist auf jeden Fall einer der größten Beschleuniger, Sabine, wenn ich das da ergänzen darf, dass du erlebt hast und dass viele erlebt haben. Der größte Beschleuniger, um in diesem Beruf Fuß zu fassen, ist, eine Mentorin, einen Mentor zu haben. Ja. Jemand, der einen mitnimmt, der einem diese Seminarformate zeigt, einem die Gelegenheit gibt, das erstmal in gefahrfreien Räumen zu üben und und da ist am Anfang viel, logischerweise viel erstmal ausprobieren, auch nachplappern. Also ich habe teilweise Dinge aufgesagt, die mein Vater halt so gesagt hat, und ich habe erst Jahre später verstanden, was eigentlich Transaktionsanalyse wirklich ist. Aber ich wusste, es ist irgend sowas mit Ich-Zuständen, und als ich dann die Ausbildung gemacht habe, wusste ich, ja, das meinen die damit. Ach so. Aber das ist vollkommen okay, aber es ist, das beschleunigt diesen Weg in diesem Beruf enorm, wenn man jemanden findet, der einem zutraut, weil er das Potenzial sieht, zutraut, diese Inhalte auch zu vermitteln auf seine oder ihre persönliche Weise. Und die Geschichte höre ich wirklich am allermeisten.
Ja, das
die
stimmt.
Formate auf diese Weise übertragen werden. Übrigens bei mir selbst auch, wenn andere zu mir kamen. Ich erinnere mich an unseren Geschäftsführerkollegen, der 2005 in einem Seminar in der Mittagspause neben mir stand und sagt, Jürgen, das, was du hier machst, will ich auch machen, nur besser. Eine Frechheit.
So kenne und liebe ich ihn auch.
aber dann habe ich gesagt, okay, und
na, dann beweis mir das mal, Baby.
Das hat sich bewahrheitet, dass man damit dann sehr schnell sehr erfolgreich sein kann.
Ja, und du hast gerade gesagt, das Mentorship, ich merke auch diese vierte von dir erwähnte Teil dieses Zusammenspiels sozusagen, das ist noch eine offene Schleife. Magst du die mal schließen?
Ja. Wir haben gesagt, Glaubwürdigkeit, also in irgendeiner Weise betroffen sein von dem Thema, das man hat. Mhm. Wir haben gesagt, eine gute Methodik, also wenn man das im Vergleich zu anderen auch manchmal auf eine einzigartige Art und Weise vermitteln kann, ist das ein guter Einstieg in diesen Beruf, wenn man einen neuen Weg gefunden hat, das zu tun. Es gibt eine Zielgruppe, die entweder selbst solvent ist oder jemanden kennt, der solvent ist. Und die vierte ist eigentlich die Substanz, also die inhaltliche Substanz dessen, was wir vermitteln. Und wenn man da viel weiß und Dinge zusammenfügt, die so noch nie zusammengefügt wurden, dann geht es nicht um die Methodik, sondern es geht tatsächlich um das Essentielle, das Inhaltliche, was da vermittelt wird. Mhm. Und diese vier werden jetzt aber nochmal getragen durch eigentlich eine fünfte Dimension, die in all diesen Dingen mit Sicherheit die aller wichtigste ist. Sabine, du und ich, kriegen wir manchmal so Anrufe von Leuten, die an der Trainerausbildung bei uns partizipieren wollen. Und wir checken eigentlich am Telefon immer schon, wie sind die so drauf, sind genug Antriebe da, dass diese Ausbildung lohnenswert für sie ist, weil immerhin investieren die ja fast ein Jahr ihres Lebens in die gemeinsame Ausbildung. Und wir haben beide einen Indikator gefunden, der absolute Grundvoraussetzung ist, neben diesen anderen Dingen, die wir jetzt hier in der halben Stunde besprochen haben. Aber wenn es eine Sache gibt, die dem unmittelbar widerspricht, Trainerin zu werden, oder umgekehrt, die dafür spricht, dass der Trainerberuf für einen selbst eine Erfüllung werden kann, dann ist es, dass man Menschen mag. Oh, und zwar am besten nicht nur mag, sondern liebt, putzig findet, würdig findet, respektiert, selbst die schrulligsten, schrägsten, knarzigsten darunter in irgendeiner Form faszinierend findet, weil die Menschen halt das Werkstück sind von uns. Also wie ein Tischler sein Holz kennen sollte und weiß, wie eine Maserung läuft und wie Holz wächst und welche Eigenschaften es hat, brauchen wir ganz viel Wissen über diese Menschen, aber wir würden uns dieses Wissen aus reinem Interesse zwar aneignen können, aber es ist doch toll, wenn man ohnehin in diesem Beruf die ganze Zeit von Menschen umgeben ist, wenn man die auch richtig gerne hat. Darf ich diese eine halbe Minute noch für eine Anekdote mit Michael verwenden? Mit Michael sage ich schon, Michael Krugman. Ich will gar nicht Michael Krugman nennen, sondern Hartmut Kusch, ein Trainerkollege seit vielen, vielen Jahren, der mal auf einer Rückfahrt von einem Training zu mir im Auto sagte, weil ich ihn bewunderte dafür, dass er eine sehr, sehr wuchtige Gruppe gemeistert hat und mit all diesen Widerständen, die bekannt waren, aus diesem Unternehmen umgegangen ist und auch erfolgreich war mit diesem Training. Ich kürze es jetzt sehr ab. Und dann fragte ich ihn, wie machst du das, Hartmut? Und der sagte tatsächlich diesen Satz, Jürgen, ich mag diese Menschen einfach. Und in diesem Satz lag so viel Wahrhaftigkeit in diesem Augenblick und so viel Wahrheit, was dasselbe ist wie Wahrhaftigkeit, dass ich dachte, okay, das muss irgendwie Voraussetzung sein. Und das ist übrigens auch was man in einer einjährigen Trainerausbildung nicht lernt. Also das
Die Grundliebe, definitiv, genau. Ja. Und trotzdem lernt oder ist es natürlich auch immer eine Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, dass es immer mal wieder Menschen gibt, die mich das sehr modern gewordene Wort triggern oder dass es Persönlichkeiten gibt, mit denen es mir schwerer fällt, wirklich, also da auch ne, die Achtung eindeutig ganz klar zu haben und das Verständnis dafür, es ist vollkommen okay, dass der Mensch jetzt so ist, wie er ist. Das ist was, was ich entwickeln kann, meiner absoluten Überzeugung nach. Da kann ich an mir arbeiten, das hört auch, glaube ich, nie auf. Aber genau wie du sagst, diese Grundvoraussetzung, dass ich diesen Werkstoff,
wie komisch, wenn der Tischler sagt, ich hasse Holz.
Ich hasse Holz, genau.
Der Schlosser sagt, ich hasse Metall.
Ich mag nur Mahagoni. Alles andere Holz finde ich total blöd.
Ich hasse Olivenholz, Eiche, Kiefer, Esche.
Genau.
Esche.
Und das ist, glaube ich, so zusammenfassend auch, das sind so diese drei Kerndinge, ne? Einmal diese vier Kreise sozusagen, die du beschrieben hast, die so vor meinem geistigen Auge sich dann überlappen, wo ich in der Mitte, wenn die so aufeinandertreffen, sage, ja, cool, das ist meins. Das zweite, zu sagen, ich investiere in mich, weil ich bin der eigentliche entscheidende Faktor. Ich brauche keine Zahnarztpraxis mit den neuesten Diagnoseinstrumenten, sondern ich brauche in mir eine ganze Menge an Fähigkeit, also was heißt, ich brauche eine ganze Menge an Fähigkeit, das soll bitte die Latte auch nicht so hochhängen, aber im Laufe der Zeit möchte ich schon, dass diejenigen, die in diesem Job arbeiten, Lust darauf haben, sich auch selbst immer wieder zu überprüfen, zu reflektieren, Neues an sich selber kennenzulernen, überrascht zu sein über eigene Muster, über möglicherweise auf andere projizierte Dinge, die aber in ihnen selbst liegen. Also dieses Lust darauf haben, in mich zu investieren. Und das absolut oben drüber über allem stehende, ich liebe Menschen. Und da weiter hinzugucken und auch diese Frage zu stellen, wie schaffe ich denn diese Auseinandersetzung mit mir selber? Das finde ich weitere spannende Themen. Und ich möchte eins noch sagen. Wir erwähnen manchmal unsere Trainerausbildung und das klar freuen wir uns, wenn ihr euch dafür interessiert, was diese Trainerausbildung macht. Aber es ist nicht die einzige, die irgendwie sinnvoll ist oder gut ist. Auch da gilt es, seinen eigenen Weg zu finden und die Ausbildung zu finden, die zu einem selber passt. Allerdings ist tatsächlich die warme Empfehlung, eine zu machen und nicht zu glauben, dass Lehren als solches, das schüttel ich so aus dem Ärmel, daran glaube ich nicht. Dafür ist es zu schwer, dass wir Menschen uns wirklich, wirklich, wirklich entwickeln. Ja. In diesem Sinne, bis ganz bald.
Adieu.
Tschüssi.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.